Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen bei Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattis. Es hilft alles nichts und wir machen es ja auch ständig, manchmal wohl ganz unbemerkt, Entscheidungen treffen. Bio-Butter oder die günstige, Krimi oder Talkshow, das Gute bei solchen Entscheidungen ist, haben sie sich als schlechte Entscheidungen erwiesen, können wir beim nächsten Mal eine andere Entscheidung treffen. Andere Entscheidungen wiederum haben eine größere Tragweite. Soll ich eine Patientenverfügung verfassen und damit andere eng in die Entscheidung über mein Leben einbeziehen? Da gilt es, das Für und Wider abzuwägen und zu fragen, was ist denn jetzt ethisch korrekt? Was kann ich dann auch verantworten? Ein simples Ja oder Nein gibt es da nicht und jetzt wäre es schön, jemanden zu haben oder etwas, das oder der uns hilft, die Entscheidung zu treffen. Unser Gesprächspartner heute ist Manfred Marquardt, ehemaliger Professor für Systematische Theologie an der Theologischen Hochschule in Reutlingen, der Ausbildungshochschule der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Er hat einen Fragenkatalog entwickelt, der einen in 5 Schritten zu einer belastbaren, ethisch verantwortbaren Entscheidung führt. Ich bin gespannt, was dieser Fragenkatalog alles leisten kann und wo seine Grenzen liegen. Herr Marquardt, 5 Schritte zu einer ethisch belastbaren Entscheidung, das klingt wunderbar. Endlich habe ich ein Rezept, wie ich auf alle Ewigkeit entscheiden kann, was ist gut und was ist schlecht. Wenn ich das so verstehe, die 5 Schritte, die Sie anbieten, habe ich es richtig verstanden?
Eher nicht. Es ist der Versuch, Ihnen etwas an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe Sie das bedenken, was Ihnen hilft, zu einer ethischen Antwort zu kommen.
Was können diese Schritte, die wir gleich genau besprechen wollen, denn leisten und was können sie auch nicht leisten?
Also Sie können mir die Entscheidung nicht abnehmen. Am Ende, beziehungsweise auch schon unterwegs, je nachdem, was ich wähle, was ich wie gewichte, werden Entscheidungen notwendig sein, die ich aber dann einordnen und begründen kann, warum ich mich so entschieden habe oder anders. Ich kann Ihnen auch nicht abnehmen, selber nachzudenken. Also man muss dann auch schon überlegen und abwägen und einschätzen. Und was ich Ihnen auch nicht abnehmen kann, das ist etwas, was ganz an den Anfang gehört, aber dann auch immer wieder vorkommt, ist, sich zu informieren. Also je dümmer ich bin, desto leichter fällt mir die Entscheidung. Wenn sie aber belastbar und gut sein soll und auch vermittelbar, dann muss ich Gründe haben und das kostet Arbeit.
Warum muss man solches Papier erstellen? Ist die Welt so kompliziert geworden, dass ich intuitiv nicht mehr zu den richtigen Entscheidungen finde?
Also es gibt zum Glück viele Entscheidungen, die ich scheinbar intuitiv treffen kann, in Wirklichkeit aber doch aufgrund meiner bisherigen Lebenserfahrung und meiner Sozialisation, meiner sonstigen Überzeugungen, aus denen heraus ich spontan das Richtige tue. Und das ist, glaube ich, die große Mehrheit der Entscheidungen. Wer aus einer Grundhaltung, Gutes tun zu wollen, dem anderen etwas zu gönnen oder auch etwas an Hilfeleistungen zu erbringen, etwas tut, tut in der Regel das Richtige. Aber eben nicht immer. Es gibt dann so Stolpersätze wie, es war gut gemeint, aber eben nicht gut. Und dann muss ich fragen, warum, wenn ich es doch so gut gemeint habe, war es nicht gut? Und schon muss ich überlegen, was ich denn eigentlich hätte tun sollen.
Was ich tun soll, ist im ersten Schritt eine, wie es heißt, vorethische Klärung des Sachverhalts herbeiführen. Das heißt, ich muss erst einmal gucken, worum geht es eigentlich. Nehmen wir den Fall, eine Mutter bringt ihr Kind zur Welt und es ist klar, es werden nicht beide überleben. Einer muss entscheiden, wer soll überleben. Welche Informationen muss ich mir zusammensuchen, jenseits der Frage, ob ich das in der Kürze der Zeit tun kann?
Also die Leute, die das durchführen können, werden das getan haben, denn es ist eine alte medizinethische Thematik. Was geschieht, wenn ein noch zur Welt kommendes Kind das Leben der Mutter gefährdet? Das ist die älteste und für viele die einzig überhaupt akzeptable Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch, also auch für einen Beendigung eines Geburtsvorgangs mit dem Risiko, dass das Kind stirbt. Wenn ich mir selber darüber eine Meinung bilden möchte, dann werde ich zunächst einmal die medizinischen Vorgänge, die biologischen Vorgänge kennenlernen müssen, dann aber auch die Argumente, die es schon gibt, pro und contra. Also etwa, welches Leben soll denn überleben? Wenn man keine Wahl hat, sondern sich für das eine oder andere entscheiden muss, dann muss man ja eine solche Entscheidung auch abwägen können und sagen, wie etwa die Tradition das in der Regel sagt, das Leben der Mutter, weil sie noch andere Verpflichtungen hat, ist vielleicht eher zu schützen als das Leben des Kindes. Oder weil sie, manche sagen, weil sie eine entwickelte Person, ein erwachsener Mensch ist, ist ihr Leben wichtiger als das des Kindes. In der Regel wird dann ja oder wurde auch so entschieden. Aber es gibt auch Leute, die sagen, wir dürfen das gar nicht entscheiden. Wir müssen es kommen lassen, wie es kommt, mit dem Risiko, dass beide sterben.
Dieses Problem ist eins, dass, wenn es einen akut betrifft, nicht mehr so zu entscheiden ist, dass ich Sachinformationen noch zusammensammeln kann, vielleicht als Vater, der mit dabei ist. Andere Themen sind viel zurückhaltender zu diskutieren, mit mehr Zeit, Fragen danach, ob Homosexualität in Ordnung ist, was mit pränataler Diagnostik ist oder viel simpler, darf ich Biosprit tanken oder gehört dieses Essen nicht denen, die hungern. Da habe ich mehr Zeit, da komme ich auch an mehr Informationen in mehr Zeit heran. Irgendwann muss ich ja mal entscheiden, wann ich genug Informationen habe. In unserer Informationsgesellschaft werde ich ja eigentlich überflutet. Wann muss ich sagen, jetzt ist Schluss, jetzt habe ich genug an Informationen?
Ja, das ist schwer zu entscheiden. Wichtig ist, wenn man nicht unendlich viel Zeit hat, und das ist ja häufig der Fall, dass man sich die richtigen Informanten wählt. Das würde in dem Fall heißen, nicht die Leute, die an dem einen oder anderen interessiert sind. Also weder am Anbau einer bestimmten Getreideart, die das am besten hergibt, noch die Firmen, die das nachher verkaufen wollen, sondern sich in dem Fall, würde ich sagen, eher wissenschaftliche Quellen sucht, Forscher, die darüber gearbeitet haben, die mit einer gewissen Weite des Horizonts die verschiedenen Aspekte, die hier eine Rolle spielen, auch im Blick haben und mir vermitteln können.
Vorausgesetzt, die arbeiten nicht im Hintergrund für eine dieser Firmen. Das kriege ich ja manchmal gar nicht so schnell raus.
Also da ist der Gesprächskontakt eben auch wichtig. Ich kann da nicht einfach ins Internet gehen und was runterladen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Sich mit Freunden oder Leuten, die eine ähnliche Problematik sehen, zu unterhalten, zu fragen, was habt ihr gelesen, und dann das zusammenzutragen und zu diskutieren, was ist plausibel, was ist nicht plausibel. Und irgendwann muss ich sagen, jetzt müssen wir weiter überlegen. Jetzt wissen wir so viel, dass wir mal vorläufig, und anders fallen ja solche Entscheidungen ihrem Charakter nach, nicht vorläufig entscheiden können.
Kann ich dann schon entscheiden? Der nächste Schritt lautet, die ethische Problemstellung einmal beschreiben. Was heißt denn das?
Also das ethische Problem in dem Fall wäre die Frage, wenn ich E10, also Biosprit, tanke, der durch Anbau von Pflanzen hergestellt wird, nehme ich dann tatsächlich Menschen zunächst einmal Ackerfläche weg, auf der lebensnotwendige Getreide angebaut werden könnten. Vermehre ich also durch den Kauf eines solchen Produktes den Hunger in der Welt, dadurch, dass nicht mehr genug zum Essen für alle heranwächst?
Im Hintergrund einer solchen Fragestellung muss ja schon eine Ethik, müssen moralische Regeln schon aufgestellt sein. Bin ich mir darüber eigentlich immer schon klar?
Nein, da muss man fragen, was ist jetzt wichtiger? Die Lebensfähigkeit vielleicht von vielen Tausenden von Menschen, die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen auf der einen Seite, oder eine angebliche, das ist ja auch noch umstritten, eine angebliche Verringerung der Luftverschmutzung durch das Benzin. Ich überlege, welche Wirkungen entstehen durch den Gebrauch einer solchen Treibstoffart und was ist das größere zu vermeidende Übel? In diesem Falle also der Hunger oder der lebensbedrohliche Hunger von Menschen. Der ist ja auf jeden Fall schwerer zu gewichten als die CO2-Belastung der Luft durch diese Maßnahme. Es gibt andere, wo man das ja dann ohne diese Nebenwirkungen machen kann.
Und wenn nun jemand sagt, das ist so gar nicht der Fall, denn die CO2-Belastung belastet uns langfristig viel, viel stärker und gefährdet unser Leben viel, viel stärker als der aktuelle Hunger in der Welt, dann wäre es anders zu gewichten?
Solche Prognosen sind immer sehr schwierig einzuschätzen. Es sind ja Fragen der Mengen, die da eingespart werden. Trotzdem sind sie ernst zu nehmen, weil sie unser Handeln so leiten, dass die befürchteten Folgen nicht eintreten können. Aber hier schon zeigt sich, ich muss eigentlich nochmal zurück. Ich kann die Informationen, die ich bisher gesammelt habe, noch nicht abschließen, sondern diese weitergehende Frage führt mich wieder zurück zum ersten Schritt. Was muss ich wissen, um das irgendwie begründet sagen zu können und nicht als Ausdruck einer allgemeinen Angstmache oder Befürchtung von Menschen.
Aber es steckten ja ethische Maßstäbe in einer solchen Fragestellung drin. Also wenn ich sage, ich darf diesen Sprit zum Beispiel nicht tanken, weil er den Hunger in der Welt vergrößert, steckt dahinter, ich darf den Hunger in der Welt nicht vergrößern. Das ist eine hohe ethische Regel. Ich könnte auch sagen, der Hunger in der Welt geht mich nichts an. Wie viel muss ich mir selbst über meine eigenen ethischen Maßstäbe klar sein und wissen, dass die hier berührt werden?
Das spüren Sie dann. Also wenn es meine Maßstäbe sind und sich als solche herausstellen, dann merken Sie es. Dann entsteht ja eine Art Hemmung, so etwas zu tun, die mit unserem Gewissen zusammenhängt. Aber diese Hemmung kann auch aufgrund eines Irrtums entstanden sein. Und ich habe wegen mangelnden Wissens eben hier eine Gewichtung vorgenommen, die so nicht zu halten ist. Im Übrigen muss man sagen, man muss froh sein über Menschen, die sich solche Gedanken machen. Denn ethisch zu handeln ist schon mal ein Vorsatz, den nicht alle treffen. Viele würden eher sagen, ich kaufe, was billiger ist. Und dann tanke ich E10. Und wenn ich weiß, mein Auto verträgt das, dann tanke ich E10. Egal, was da sonst draus wird. Die werden schon Lösungen finden für das. Es gibt ja zur Not auch die Gentechnologie und da kann man die Ernten vergrößern. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Schon der Entschluss, ethisch zu handeln, ist die Bereitschaft, Mühe auf sich zu nehmen, um möglichst Gutes zu tun.
Nun habe ich Informationen gesammelt. Ich habe mir überlegt, was in dem Problem ist ethisch relevant, wo werden meine moralischen Kriterien berührt. Und jetzt geht es langsam mal daran zu handeln. Jetzt soll ich Handlungsalternativen gegeneinander abwägen. Was ist dieser nächste Schritt? Was bedeutet das?
Ja, Handlungsalternativen können auf verschiedenen Ebenen liegen. Also ich könnte zum Beispiel auf das Tanken dieses Sprits verzichten. Und einfach, wie das jetzt die meisten anscheinend tun, wieder normales Superbenzin tanken. Ich könnte auch versuchen, je nachdem, über welche Informationen und Einflussmöglichkeiten ich verfüge, einen Ausgleich vorzunehmen, etwa derart, dass ich sage, wir müssen eben die Nahrungsmittel, die in der Welt erzeugt werden, so verteilen, dass der Hunger nicht entsteht, wo er zu entstehen droht. Und das legt ja auch die Beobachtung nahe. Vielleicht gibt es ja genug für alle. Es kriegen nur nicht alle das, was es an Nahrungsmitteln gibt, zu Preisen, die sie bezahlen können. Also da entsteht schon wieder ein neues Geflecht von Überlegungen. Die nächstliegende Entscheidung, wenn ich Sorge habe, dass durch dieses Benzin, das mit Bioethanol angereichert ist, Hunger vermehrt werden könnte, ist, ihn zunächst einmal nicht zu tanken. Ich kann ja nicht an der Tankstelle anfangen oder wenn ich merke, ich müsste mal wieder tanken, all diese Überlegungen anzustellen. Sie sind dann oft auch eben handlungsbegleitend. Und ich handle vorläufig dem Maß der Einsicht entsprechend, die ich bisher gewonnen habe. Bin aber bereit, mich auch korrigieren zu lassen durch neue Informationen oder auch durch neue Perspektiven, die sich eröffnen im Gespräch oder in der Lektüre.
Also schaue ich danach, was kann ich tun? Variante A ist, ich entscheide, wie ich entscheiden muss, nämlich E10 oder altes Superbenzin. Die Entscheidung ist klar und dann gibt es aber noch weitere Entscheidungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, weil ich merke, zum Beispiel, egal wie ich es drehe und wende, am Ende gibt es die Dummen, nämlich die, die an CO2-Überschuss leiden oder diejenigen, die zu sehr hungern. Und ich würde zum Entschluss kommen, in jedem Fall muss ich noch in einer anderen Stelle tätig werden.
Ja, ich kann auf das Autofahren verzichten. Oder ich kann, was ja auch an vielen Stellen schon angefangen worden ist, überlegen, etwa auch bei der Nutzung der Bahn oder des Flugzeugs oder anderer Verkehrsmittel, wo wird am wenigsten CO2 durch meine Reisen verbraucht. Wenn ich als Autofahrer unterwegs bin, dann denke ich, dass viele Autofahrer viel Benzin einsparen könnten, wenn sie bloß ihren Fahrstil ändern würden. Also nicht an einer Ampel mit starker Beschleunigung losfahren, wenn sie sehen, 200 Meter weiter steht die nächste Ampel und dann muss ich wieder kräftig bremsen. Also es gibt Alternativen, den Verbrauch von solchen Energien zu verringern. Und das wird uns ja in Zukunft sehr stark beschäftigen müssen.
Sind wir an dieser Stelle schon beim nächsten Punkt, nämlich bei der Erörterung der ethischen Alternativen, weil ich merke, eine simple Entscheidung erfordert manchmal Nachdenken darüber, was es noch damit alles zusammenhängt. Und ich merke, das ganze Problem ist noch mal viel größer.
Also es gibt zwei Hauptkategorien von ethischen Grundsätzen. Das eine betrifft etwa den Schutz menschlichen Lebens. Menschliches Leben ist in jedem Fall zu schützen. Also da, wo menschliches Leben gefährdet wird, ist auf jeden Fall eine solche Gefährdung so weit wie möglich zu vermeiden. Das ist also ein in sich Gutes, das erhalten werden muss. Anders verhält es sich bei Verfahren mit bestimmten Folgen. Da muss ich überlegen, wenn ich so handle, welche wahrscheinlichen, welche von mir auch vorhersehbaren Folgen werden dadurch begünstigt oder erzeugt und diese Folgen dann untereinander abwägen. Dann gibt es aber nur ein mehr oder weniger an Gewicht für die Folgen. Ein hohes Gut für viele Menschen ist ja, dass sie beweglich sind, dass sie auch eine gewisse Freiheit leben können durch das Reisen oder dass sie auch versorgt werden mit Gütern, die möglichst nicht allzu weit hergebracht werden müssen. Also auf jeden Fall Transportkosten und damit auch Energieverbrauch verursachen. Und das lässt sich auch abwägen, wenn wir also darüber nachdenken, dass wir das, was wir essen, möglichst aus der nächsten Umgebung herkriegen sollten und nicht von Südafrika oder Australien oder anderen fernen Ländern, dann ist das schon ein solcher Schritt auf einem Wege, der versucht, in dieser Abwägung beidem gerecht zu werden, der Freiheit und dem Schutz der Umwelt.
Vielen Dank. Manfred Marquardt, ehemaliger Professor für Systematische Theologie an der Theologischen Hochschule Reutlingen, über die Kriterien und Fragen, wie wir zu einer ethisch belastbaren Entscheidung gelangen. Damit sind wir aber noch lange nicht am Ende, noch sind nicht alle Fragen geklärt. In 2 Wochen kommen wir darauf zurück, unter anderem, wie weit können wir eigentlich die Konsequenzen unseres Handelns abschätzen? Welche Rolle können unsere Gefühle in einer Entscheidung spielen? Und wie kommt der Faktor Gott in unserer Entscheidungsfindung zum Tragen? Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Ich bin Gerrit Mattes, sage bis dann. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.